Hallo und herzlich willkommen beim Mamanehmer-Podcast, dem Podcast für selbstständige Mütter. Mein Name ist Jana Heinzelmann und ich zeige dir, wie du im Alltag Zeit für deine Familie und dein Business findest. Und ich helfe dir, mit mehr Struktur und Plan all deine Träume produktiv unter einen Hut zu bringen. Für ein unabhängiges und flexibles Leben, angepasst an deine persönliche Lebenssituation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Mamanehmer-Podcast. Ich habe mir heute einen wundervollen Gast eingeladen, und zwar Viktoria vom Kinga Baby Podcast. Und Viktoria ist Expertin fürs Thema Babyschlaf. Und nachdem ich vor einigen Wochen eine Episode herausgebracht habe, in der es darum ging, wie du den Schlaf deines Babys optimal für dein Mama-Business nutzen kannst, habe ich mich heute mal mit Viktoria darüber unterhalten, wie wir es denn überhaupt schaffen, dass unser Baby tatsächlich gut schläft und einen normalen und guten Schlafrhythmus entwickelt. Und ja, Viktoria ist aus einer sehr schmerzhaften eigenen Erfahrung dazu gekommen zu diesem Thema und hat inzwischen tatsächlich ein eigenes Online-Business daraus gemacht. Und ja, wir sprechen einfach ganz, ganz viel darüber, was du präventiv machen kannst, damit dein Baby schon direkt von Anfang an gut schläft und es gar nicht erst zu Problemen kommt. Wir sprechen darüber, was typische Fehler von Eltern sind, die wir von Anfang an vermeiden können. Wir sprechen über Müdigkeitserscheinungen und warum diese so sehr unterschätzt werden, obwohl es eigentlich so, so wichtig ist, dass wir sie absolut ernst nehmen. Wir gucken uns deine Arbeitsumgebung an und schauen, wie du sie gestalten kannst, damit dein Baby im Schlaf optimal unterstützt wird. Und wir beantworten ein paar Follower-Fragen, wie zum Beispiel, hilft es nachts abzustillen, um den Babyschlaf zu verbessern? Ich habe sie gefragt, ob der Schlüssel zum Durchschlafen das selbstständige Einschlafen ist und ob dein Baby beim Schlafen tatsächlich ein Nachtlicht braucht und wenn ja, welches. Solltest du also auch in der Position sein, dass du ein Baby hast, was wirklich nicht besonders gut schläft oder du gerade schwanger bist und dich darauf vorbereiten möchtest, wie es denn ist, wenn dein Baby tatsächlich auf der Welt ist und du deinem Baby von Anfang an einen guten Start in den Schlaf geben möchtest, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich und ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im Mamanehmer-Podcast, liebe Viktoria. So schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig und ich hoffe, dass es dir gut geht.
Ja, vielen Dank, liebe Jana. Erstmal, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast und wir über ein spannendes Thema sprechen wollen, was ja auch irgendwie für deine Zielgruppe echt interessant ist.
Auf jeden Fall.
Mir geht es zum Glück gut. Es war schon irgendwie, ich finde es so abgefahren als Mama immer. Es ist 10 Uhr morgens und man hat schon eine Weltreise hinter sich, hat schon irgendwie Diskussionen hinter sich mit den Kleinen und ist echt schon so mitten im Leben um 10 Uhr morgens.
Ja, also geht's mir grad. kann ich wirklich voll unterschreiben, geht mir auch ganz genauso. Wenn andere erst aufstehen, haben wir schon gefühlt irgendwie einen halben Tag hinter uns.
Ja, finde ich auch immer wieder irgendwie krass, finde ich. Aber schön, im ja. Leben halt.
Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist einfach, ist ein anderes Leben, aber es ist ein super, super schönes Leben und ich möchte es definitiv nicht mehr missen. Und ja, genau, wir sprechen ja heute über das wunderschöne Thema Babyschlaf. Und ich habe da vor kurzem eine Podcast-Episode zugemacht, wie man die Zeit, wo das Baby schläft, am besten für das eigene Mama-Business nutzen kann. Und natürlich kamen dann ganz viele Fragen dazu, das ist ja alles gut und schön, aber wie schaffe ich es denn, dass mein Baby überhaupt erstmal schläft? Und finde ich es natürlich super, dass du da absolute Expertin bist und deswegen finde ich das so toll, dass du heute da bist. Und ja, ich würde einfach gerne mit dir mal darüber sprechen, wie du zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen bist. Also für all diejenigen, die dich noch gar nicht kennen oder deinen Podcast noch nicht kennen, erzähl uns doch mal ein bisschen von dir und wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist.
Sehr gerne. Also das zum Thema bin ich gekommen durch meine kleine Tochter, durch meine Erstgeborene. 2015 ist sie zur Welt gekommen und ich war so eine typische Erstlingsmama. Man denkt ja immer so, bevor man Kinder kriegt, ach, die übertreiben alle so, das ist überhaupt nicht so verrückt mit dem Schlaf und so. Die reden alle, das wird bestimmt total easy und ich mache das mit links alles. Und es ist ja eigentlich auch schön, dass man so reingeht und so voll optimistisch. Ist ja auch jetzt gar nicht schrecklich alles. Das ist natürlich eine Herausforderung, in die man dann häufig geschmissen wird. Und ich wurde tatsächlich in auch irgendwie doofe Umstände. Die Geburt war sehr schwierig und es war irgendwie eine schwierige Anfangszeit mit der Kleinen. Und ich bin dann wirklich so auf dieses Thema gekommen, einfach aus einer wirklichen schwierigen Situation, dass ich dachte, das kann es jetzt nicht sein. Ich war einfach total überfordert mit der Situation. Die Kleine war super unruhig, konnte kaum in den Schlaf finden, ist immer wieder aufgewacht, war super viel am Weinen. Dann kamen schon irgendwie so Sachen wie, ja, vielleicht ein Schreibaby und so. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, sie ist total unglücklich, ich bin total unglücklich. Das kann es doch nicht sein. Und manchmal frage ich mich selber, wie ich in dieser schwierigen Anfangszeit dann trotzdem irgendwie die Energie hatte, da das Thema so anzugehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich war hochschwanger, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Also ich war so sehr in diesem Arbeiten und Wissenschaftlichen und Forschung und so und habe dann zum Glück angefangen, da auch weiter zu gucken. Ne? Irgendwie, was sagt denn die Forschung? Was ist denn da überhaupt? Was sagt da die Wissenschaft zu? Ist das in Anführungsstrichen normal, dass Kinder so Schwierigkeiten haben am Anfang mit Schlafen? Und bin dann in diese Welt eingetaucht, die ich wahnsinnig spannend fand und noch immer super spannend finde. Und mein Mann ist Arzt und dadurch liegt auch immer bei uns das Ärzteblatt aus. Und dann habe ich da auch was über die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung gefunden. Und dann kam halt so Stück für Stück, kam man dann immer mehr so zusammen, wo ich dachte, krass, da ist ja echt noch vieles, was ich gar nicht wusste, wie man unterstützen kann, wie man Routinen etablieren kann, wie man da von Anfang an einfach super schön, flexibel, sanft auf das Baby und auf die Bedürfnisse eingehen kann. Und dann habe ich natürlich vieles, was ich da einfach gelernt habe, ausprobiert an meiner Kleinen, mit meiner Kleinen. Und also das war wirklich unfassbar dankbar, weil, oder die Kleine war dankbar. Ich denke, ich habe wirklich am Anfang immer gesagt, also entweder hat diese ganzen Sachen, die ich gelesen habe, auch gelesen. Und das war so abgefahren einfach nur. Das waren wirklich, und das ist nicht normal. Also das, was heißt normal, das ist nicht üblich. Aber bei ihr ging es halt unglaublich schnell, dass einfach diese Routine, die ich etabliert habe, diese Unterstützung, diese Tagesroutine primär, dass die sehr, sehr stark das hat sehr, sehr schnell bei ihr gewirkt und sie hat sehr schnell zur Ruhe gefunden und hat sehr schnell auch so einen guten, konstanten Nachtschlaf entwickelt, sodass ich dann dieses riesige Glück hatte, mit 8 Wochen ein Baby zu haben, was quasi durchgeschlafen hat. Also ich sage jetzt quasi durchgeschlafen, weil man immer so dieses Thema Durchschlafen ist immer so ein, ach, so ein emotional besetztes und so ein schwieriges, ne? Was heißt Durchschlafen und so. Für mich heißt Durchschlafen in meiner Wahrnehmung heißt Durchschlafen, wenn das Baby wirklich abends um so eine typische Schlafenszeit für Kinder, das ist so zwischen 19 und 20 Uhr bis morgens 6 Uhr, 7 Uhr, das ist so eine typische Aufstehzeit für Kinder, das ist so der Biorhythmus von Kindern. Und wenn das Kind einmal aufwacht in dieser Zeit, beziehungsweise einmal noch gefüttert wird, das ist in dem Alter von 8 Wochen definitiv normal und das sollte auch sein, aber sonst hat meine Kleine dann wirklich ganz ruhig geschlafen und das war halt für mich auch so eine krasse Erkenntnis, dass sowas überhaupt möglich ist. Und tatsächlich ist das möglich, aber es ist nicht die Regel und es ist auch nicht bei jedem Baby so. Manche Babys entwickeln das erst sehr viel später und das ist auch vollkommen normal. Ne? Nur ich hatte halt das Glück, dass meine kleine Maus darauf sehr stark reagiert hat, auf diese ganzen Routinen und sehr, ja, sehr dankbar war irgendwie und super entspannt und ruhig wurde. Und ich hatte dann wirklich eine wunderschöne Anfangszeit mit der Kleinen, weil wir beide einfach super happy waren, weil wir beide ausgeruht waren und ja, das war wunderschön. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, so, war das jetzt Zufall? Ich habe am Anfang immer gedacht, das war irgendwie, das kann nicht sein, dass es an so ein paar Stellschrauben, sage ich mal, liegt. Ja, das wurde dann wirklich zu so einem Herzensthema für mich und zu so einem Bedürfnis auch, dieses Wissen dann weiterzugeben. Und daraus hat sich dann auch der Podcast entwickelt, obwohl der Podcast nicht den Schwerpunkt hat Babyschlaf, sondern eher Unterstützung für Mütter, für Schwangere, einfach in dieser verrückten, magischen überfordernden, wunderschönen Anfangszeit mit Kind. Und ja, aber jetzt hat sich noch viel mehr entwickelt, aber da können wir später noch drüber reden. Ja, aber das sind so meine Anfänge. Also wirklich aus dieser eigenen schmerzhaften Erfahrung bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen.
Das finde ich total spannend, weil ich habe mich immer gefragt, ob du das einfach intuitiv einfach richtig gemacht hast oder ob du dich tatsächlich eben aus so einer Not heraus mit dem Thema befasst hast. Und, und du hast ja jetzt auch noch eine zweite Tochter. Und wie das, war das denn bei der? Hast du da dann quasi schon von Anfang an, hast du wahrscheinlich dann diese ganzen Strategien dann auch durchgeführt und diese Routinen direkt etabliert? Und wie hat das direkt, also hat das direkt dann auch funktioniert mit ihr oder war das anders oder schwieriger oder leichter?
Ja, super gute Frage. Also interessanterweise, also ich habe dann ja auch angefangen als Schlafberaterin zu arbeiten und hatte dann ja auch ganz viele liebe Mamas und Papas, die ich unterstützen durfte. Und da war ich, dann wurde ich wieder schwanger, genau. Und dann weiß ich noch, wie eine Klientin meinte, wirst du dann jetzt bei deinem zweiten Baby das von Anfang an alles anwenden oder machst du das mal so, guckst du mal, wie das, ob das überhaupt notwendig ist? Und das fand ich so eine interessante Frage, weil für mich stand das außer Frage. Also für mich sind das Strategien, die jetzt keine Strategien sind, die irgendwie unnatürlich sind oder die man sich so aufzwingen muss, sondern so ganz natürliche Sachen. Das sind so welche Sachen wie, ich achte darauf, dass mein Baby am Tag nicht übermüdet wird, weil ich weiß, wenn ein Baby übermüdet ist, dann produziert das Gehirn Cortisol und dieses Cortisol macht halt, ist halt dieses typische Drübersein, was wir alle kennen bei uns selber und bei Kindern, dass die einfach irgendwann an diesem Punkt sind, wo sie drüber sind. Die Müdigkeit geht, wird dann quasi übersetzt mit diesem, ich bin drüber und komme nicht mehr zur Ruhe. Mhm. Also diese Übermüdung ist vor allem bei ganz kleinen Kindern extrem schwierig, dann das Kind runterzuholen und auf den Schlaf vorzubereiten. Und das sind so Sachen, die fühlen sich für mich jetzt, also das hinterfrage ich gar nicht mehr, wende ich das jetzt an, sondern das ist einfach normal, weil man das so versteht, was passiert. Und dass es nicht gut ist fürs Kind, wenn es übermüdet und drüber ist und dann schwierig in den Schlaf findet und viel weinen muss und so. All das, ich möchte halt, also mein Ziel ist es auch, dieses Präventive viel mehr in die Welt zu bringen. Also wartet nicht darauf, dass das Kind total schwer hat, den Schlaf zu finden, sondern unterstützt es dabei, dass es zur passenden Zeit ins Bett gebracht wird, dass es einfach altersgerecht irgendwie nicht zu viel Input kriegt, dass es nicht überfordert wird von all dem, was die Welt ja bietet. Das sind halt kleine, wunderbare Wesen, die brauchen auch den Schutz von uns, dass wir sie so ein bisschen rausholen aus diesem too much. Und die Welt ist too much am Anfang vor allem. Daher, für mich stand das, also das war überhaupt keine Diskussion oder überhaupt keine Frage für mich und auch für meinen Mann, dass wir von Anfang an probieren, da wirklich auf das Baby und natürlich auch individuell einfach zu gucken, was braucht die Kleine. Vor allem in diesen ersten 3 Monaten kann man da super schön flexibel und ganz sanft einfach sowas etablieren, was dann einfach normal ist und auch was gesund und gut ist. Und daher, natürlich habe ich sofort angewandt bei der Kleinen, die ist jetzt 1 Jahr alt und es war definitiv eine ganz andere Erfahrung. Ich bin auch dankbar dafür. Das war auch für mich nochmal wichtig zu sehen. Ja, meine erste kleine Maus war da sehr, sehr, es war unheimlich passend für sie. Das ist auch, glaube ich, immer so eine Komponente mit Temperament und Charakter. Sie brauchte sehr stark diese Unterstützung von mir. Die Kleine, meine zweite Maus, ist ein ganz anderer Typus und hat natürlich auch nochmal diesen Faktor, dass sie eine große Schwester hat, die halt wahnsinnig viel Unruhe in den Alltag bringt. Und da muss man halt auf andere Sachen dann achten. Also zweites Kind ist, bin ich davon jetzt nochmal mehr überzeugt, einfach immer komplett anders, weil es einfach eine andere Dynamik auch in der Familie gibt. Und das wirkt sich auch im Schlaf aus.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was sind denn so die klassischen Fehler, sag ich mal, die Eltern am Anfang machen und die dann zu schlechtem Schlaf bei den Kleinen führen?
Fehler will ich gar nicht sagen, ne, weil woher soll man es denn wissen? Klar, interessanterweise machen das wirklich manche intuitiv. Also ich hatte auch ein paar Klienten, die sagen so, ja, klar, das habe ich immer so gemacht und das fühlt sich so klar für mich an oder so richtig passend an. aber vieles, also ich finde auch, in diese Mutterrolle wird man ja so reingeworfen und man hat ja nicht nur das Thema Schlaf, man hat ja auch irgendwie Stillen und dann vielleicht eine Brustentzündung und Milchstau und Hormonüberschuss und so. Es gibt ja so viele Baustellen, die es wirklich auch ein bisschen erschweren können. Und da ist Schlaf ja nur so eins von vielen Themen. Und daher ist es ganz normal, dass man da jetzt nicht immer so voll den Durchblick hat. Und dafür bin ich ja auch da, um da so ein bisschen den Durchblick zu geben. Und was ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung sprechen soll, was, glaube ich, auch sehr, sehr stark verbreitet ist, einmal dieses halt wirklich, vor allem in der Anfangszeit sind die Kleinen, brauchen die oder dürfen die nicht zu lange wach gehalten werden. Warum? Genau das, was ich hier gerade schon erklärt habe, wenn Babys müde werden, wenn Kinder müde werden, wird halt Melatonin ausgeschüttet, das ist dieses beruhigende Schlafhormon. Und wenn sie halt dann wach gehalten werden, zu lange, dann ist halt dieses, was ich gerade schon gesagt habe, dann sind sie schnell drüber, kommen ganz schwer in den Schlaf, schlafen dann auch vielleicht viel zu kurz, weil das macht einfach ganz viel mit so einer Übermüdung, ist bei kleinen Kindern einfach sehr, ja, hat weitreichende Folgen, sage ich mal, weil es einfach den Schlaf dann erschwert und auch kurz hält und so weiter und dann den Nachtschlaf auch beeinflusst. Also das sind so das ist so der Hauptfehler in Anführungsstrichen, dass man das so als junge Mutter gar nicht weiß, dass man da so ein bisschen drauf achten soll, dass man Müdigkeitsanzeichen wirklich ganz, ganz ernst nehmen muss. Also Müdigkeitsanzeichen sind wirklich, sind wichtige Anzeichen und darauf sollte man achten. Also wenn ein Baby gähnt, dann heißt das nicht, okay, ich mache jetzt noch schnell hier, ich koche noch schnell zu Ende und dann irgendwie bringe ich dich gleich ins Bett. Müdigkeitsanzeichen sind wichtig, sagen wirklich aus, jetzt ist es an der Zeit. Und das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, ne? weil das ja nochmal mehr einen auch einschränkt oder ja, weil man so sehr den Faktor darauf setzen muss, aber es lohnt sich unglaublich, wenn man da ganz dieses Bedürfnis, dieses hohe, hohe Schlafbedürfnis in der ersten Zeit und auch später eingeht. Also das würde ich sagen, Müdigkeitsanzeichen, Übermüdung definitiv vermeiden und natürlich regelmäßig gute Milchmahlzeiten, um einfach, damit das Baby am Tag die Kalorien zu sich nimmt, die es braucht und damit es primär in der Nacht gut schlafen kann. Das hört sich jetzt so an, so, ja, ist ja klar. Ja, ist klar, aber das heißt auch vielleicht, dass man das Baby wecken sollte am Tag, dass es jetzt nicht irgendwie am Tag 4 Stunden schläft, sondern wirklich regelmäßig gute Mahlzeiten zu sich nimmt. Regelmäßig trinkt und wirklich einfach mit diesem Weitblick in der Nacht, damit es in der Nacht mindestens eine gute, gute Langschlafphase hat. Weil das einfach die regenerativste Schlafphase ist in der Nacht.
Das macht total Sinn für mich. Und klar, klingt natürlich auf den ersten Blick erstmal logisch. Aber wie ist das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel im Alltag, hat man ja natürlich auch öfter mal die Situation, dass man vielleicht mal gerade unterwegs ist oder so. Ich bin jetzt vielleicht gerade, keine Ahnung, im Supermarkt und mein Baby reibt sich die Augen oder es gibt ja diese typischen Anzeichen, spielt sich am Ohr rum oder so. Ist das dann egal, ob mein Kind dann einfach im Maxi-Cosi einschläft oder also ist es wichtig, dass mein Kind dann auch diese Ruhe hat, die es zum Schlaf, also die wir jetzt ja als Erwachsene zum Schlafen zum Beispiel brauchen, weil ja Babys eigentlich echt immer und überall schlafen können. Aber da frage ich mich halt, ist das wichtig für den Schlaf, dass sie diese Ruhe haben oder kann ich da einfach ganz entspannt bleiben und sagen, okay, jetzt schläft es dann halt im Auto oder im Supermarkt?
Super gute Frage und ich glaube, das ist ja auch das, was die meisten Mütter dann denken, so Gott, hör mir auf mit so einer Routine, muss ich immer zu Hause sitzen und so, auf gar keinen Fall. Also das ist sehr stark auch abhängig vom Alter. Ich habe ja momentan so den Fokus auf die ersten 3 Monate und da würde ich auf jeden Fall sagen, geh bitte raus als Mama, du brauchst das so sehr, da auch mal irgendwie raus zu vier Wänden und irgendwas anderes zu sehen und so. Man soll da auch echt um sich sorgen, ne? Dass dir einem selber gut geht, das ist so wichtig und das geht es einem meistens, wenn man auch mal rauskommt und irgendwie was erlebt und ja, einfach an die frische Luft kommt. Und daher auf jeden Fall, ich rate immer dazu, trotzdem zu probieren, einen Schlaf am Tag im Bettchen zu haben, damit das einfach auch normal ist, auch im Bettchen zu schlafen. Aber natürlich sollst du dein Baby auch, ich finde, tragen, also ich liebe mein Baby jetzt heute noch zu tragen in der Babytrage. Ich finde das eine wunderschöne Art, dass das Baby da auch wirklich so ganz nah an einem schläft. Kinderwagen, Maxi-Cosi, natürlich alles. Man kann natürlich aber immer auch so ein bisschen gucken, okay, ich weiß, so nach 60 Minuten, nach 75 Minuten, in den ersten 3 Monaten, ist da zum Beispiel eine typische Wachphasenzeit. Nach der Zeit wird mein Baby müde, dann probiere ich da nicht gerade zu Hause anzukommen und irgendwie das Baby dann gerade vielleicht zu wecken, wenn es gerade eingeschlafen ist. Also man kann auch so ein bisschen gucken, ich weiß, dann und dann wird es müde, dann probiere ich irgendwie, dass es dann, dass ich dann gerade angekommen bin oder dass ich dann gerade im Supermarkt bin, dann schläft es dann da im Maxi-Cosi so ein bisschen oder so diese Routine in den Alltag zu integrieren. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also da soll man sich auch ganz locker machen. Es darf und soll auch leicht sein, diese Anfangszeit. Und auf jeden Fall, also on the go, schlafen on the go ist überhaupt das ist das Normalste auf der Welt für die Kleinen. Und wie du schon sagst, überall am Anfang. Obwohl, da gibt es natürlich auch kleine Mäuse, die einfach so unruhig sind und die so sehr diese Dunkelheit und Ruhe brauchen. Aber das wird die Mama dann recht schnell merken, so wie es mir halt auch in meiner ersten ging. Ne? Da habe ich recht schnell gemerkt, so okay, dieses Baby braucht einfach meine Unterstützung 100% und so viel wie möglich in Ruhe und Dunkelheit zu schlafen. Das ist einfach bei der wichtig gewesen. Heutzutage jetzt gar nicht mehr das Thema. Aber das wird jede Mutter selber recht schnell merken, was das eigene Baby braucht. Mhm. Und später aber, also das war jetzt für die ersten 3 Monate, später, sobald es sich so nur noch 1 oder 2 Schlafphasen am Tag gibt oder nur noch diesen Mittagsschlaf, bin ich ein großer Fan davon, den Mittagsschlaf wirklich im Bett zu etablieren, weil der Schlaf hat einfach eine komplett andere Qualität, eine komplett andere Tiefe als im Kinderwagen mit Geräuschkulisse drumherum in Helligkeit und so weiter. Also für manche Kinder ist das überhaupt kein Problem, aber für die meisten ist der Schlaf, vor allem wenn es nur noch einen Mittagsschlaf gibt, der beste, wenn er wirklich im Bettchen, in Ruhe, in Dunkelheit ist.
Mhm.
Ich hoffe, das ist die Frage beantwortet.
Das macht, also genau so machen wir das jetzt tatsächlich auch. Also früher hat mein Kleiner auch immer eigentlich überall, also entweder in der Trage oder auch im Laufstall unten bei mir geschlafen, so tagsüber. Aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, als dann die Wachphasen immer länger wurden und er dann wirklich nur noch einen Mittagsschlaf gemacht hat, dass wir ihn dann wirklich auch in sein Zimmer bringen und in sein Bettchen legen, es dunkel machen und so. Da merken wir schon, dass das wirklich gut war und dass wir das so gemacht haben, dass er da total gut mit klarkommt und dass der Schlaf für ihn wirklich erholsam ist. Und dass er den Schlaf auch tatsächlich braucht mittags noch. Also viele sagen immer, wenn er dann abends mal irgendwie schlecht ins Bett geht oder so, sagen dann immer viele, dann lass doch mal den Mittagsschlaf weg, vielleicht braucht er den gar nicht mehr. Aber wir haben gemerkt, dass gerade an den Tagen, wo er sich weigert, einen Mittagsschlaf zu machen, wo er einfach keine Lust darauf hat und er dann tatsächlich keinen macht, dass er dann am Ende deutlich schlechter schläft, weil er dann tatsächlich wirklich drüber ist. Also so wie du das gesagt hast, dass er dann... Und dann wird meistens auch die Nacht unruhig und also wir merken die Tage, wo er wirklich einen Mittagsschlaf so 1-2 Stunden macht, da kriegen wir ihn abends auch gut ins Bett und da schläft er meistens auch in der Nacht deutlich besser.
Ja, die Welt ist einfach so spannend, es gibt so viel zu entdecken, ne? Also, dass man da auch mal irgendwie mittags nicht zur Ruhe kommen will, voll verständlich, da muss man halt irgendwie als Eltern ihn unterstützen und begleiten und irgendwie runterholen mit Bücher lesen oder so. Also da gibt es ja halt super schön, dass ihr das auch so gemerkt habt, das braucht der Kleine noch. Und ja, spannend auch, dass du sagst, dass diese Übermüdung dann abends so ein Ergebnis hat, beziehungsweise für die Nacht auch. Und genau so ist es, aber genau so ist es auch von Anfang an. Also wenn die noch ganz klein sind, dann das hat eigentlich die ganze Kindheit über, ist Übermüdung, hat langziehende Folgen. Also es sind halt wirklich, ganz häufig ist dann die Nacht unruhig und und immer wieder mit Unterbrechungen, weil die Übermüdung am Tag so angesammelt wurde. Wirklich. Darum ist das super spannend und ich finde es halt, ich finde also wirklich, was man da alles lernen und lesen kann und so, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich ein super, super spannendes und tolles Thema eigentlich.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Hörerinnen auch so geht und dass vielen so ein bisschen so ein Licht aufgeht. So wie bei mir gerade.
Ja, das wäre schön.
wie siehst denn du das? Gerade bei selbstständigen Müttern ist es ja so, dass wir gerade auch in der Anfangszeit, vielleicht im ersten halben Jahr oft, dass die Babys dann vielleicht an uns dran, auch in der Trage schlafen oder so. Wie siehst du das, wenn wir dann in der Zeit zum Beispiel einen Laptop oder ein Handy benutzen, weil man ja eigentlich so auch von sich selbst ausgehend, man versucht ja eigentlich immer so Elektrogeräte und so weiter so von sich fernzuhalten, wenn man selber auch schläft. Wie wirkt sich das auf so kleine Mäuse aus?
Oh, super gute Frage. Also voll spannend auch. Ich habe das wenig gemacht, weil meine Kleine, weil ich dann meistens gearbeitet habe, wenn die Kleine wirklich im Bett geschlafen hat. Und wie du jetzt auch schon sagst, ne, also man probiert es von sich selber fernzuhalten während des Schlafens. Ich probiere da zum Beispiel auch immer Flugmodus zu machen abends. Also ich mache das eigentlich immer auf dem Handy. Und ja, so weitreichende Folgen hat man jetzt noch nicht so, da gibt es jetzt noch nicht so die wirklichen Untersuchungen zu, aber man kann sich ja denken, dass das nicht gut ist. Also ich probiere das selber nicht zu kombinieren, kann aber natürlich verstehen, wenn es gerade gar nicht anders geht, aber es sollte jetzt nicht die Regel sein vielleicht. Vielleicht wäre das so meine Empfehlung. Aber wahrscheinlich ist das intuitiv auch in uns Müttern einfach, ne, dass man da probiert, nicht die ganze Zeit den Elektrosmog so nah an dem Baby, ja.
Ja, klar.
Vor allem an den ganz Kleinen. Aber manchmal geht's halt nicht anders, ne? Also ich finde, da darf man sich das auch nicht so total zum Thema machen und zum Problem machen. Ab und zu ist es halt so. Es sollte halt nicht die Regel sein, vielleicht so, ja.
Vielleicht kann man auch in der Zeit dann einfach, wenn man das Kind in der Trage hat, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Brainstorming mit Blatt und Papier machen oder sowas, dass man
super,
einfach
ja,
vielleicht
stimmt.
seine...
Genau, schön oldschool.
Genau, ganz klassisch mit Blatt und Papier. Also, dass man da vielleicht einfach seine Routinen so ein bisschen ändert und seine Aufgaben vielleicht
gut.
so einteilt, dass sie zum Babyschlaf dann dazu passen.
Perfekt, ja. Siehst du mal, gleich eine super Strategie entwickelt.
Genau, perfekt.
Sehr schön.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die aus meiner Community kamen, als ich gefragt habe, welche Fragen sie denn zum Thema Babyschlaf haben. Und eine hat gefragt, ob es hilft, nachts abzustillen, um den Babyschlaf zu verbessern.
Nachts abzustillen, also tagsüber noch weiter zu stillen.
Mhm.
Das heißt das dann wahrscheinlich, ne?
Gehe ich jetzt auch von aus, ja.
Also nachts abstillen heißt ja, dem Baby dann einfach nicht mehr anzubieten, ne? Finde ich immer ja einen relativ harten, strikten Weg. Ich würde, wenn jemand so zu mir kommt, dann würde ich sagen, so lass uns doch erstmal gucken, wie wir den Tag irgendwie so anpassen können, dass es ans Alter deines Babys, dass es altersgerecht ist, dass wir da wirklich wieder gucken, wird es nicht zu lange wach gehalten, schläft es, wie kann man den Schlaf noch unterstützen, wie können wir gucken, dass dein Baby einfach am Tag genug zu sich nimmt und also das ist so abhängig vom Alter, weißt du, das ist so schwierig, jetzt irgendwie da so eine allgemeingültige Antwort zu geben. Ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung, ja, da muss das Baby halt durch, ich still das jetzt ab in der Nacht, dann muss es halt weinen. Ist nicht mein Ansatz, ich würde sagen, lass uns den Tag ganz genau anschauen, lass uns mal gucken, warum dein Baby je nach Alter da in der Nacht noch gestillt werden muss. Lass uns einfach lieber den Tag angucken. Ich finde, in der Nacht ist es halt immer auch, wir sind in der Nacht auch nicht irgendwie fit. Das ist so hart, dann irgendwie die großen Änderungen einzuleiten. Ich bin der Fan davon, lass uns am Tag gucken, wie wir es optimieren können.
Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Wir hatten jetzt gerade das, oder witzigerweise hatten wir gerade genau dieses Problem. Also unser Sohn hat nachts immer noch eine Flasche gewollt. Und es war dann auch echt so, dass wir dann immer wieder den Tipp bekommen haben, ja, lasst ihn doch dann einfach schreien, bleibt halt dabei, aber lasst ihn schreien und dann kriegt er das halt nicht und sagt ihm, wenn er ins Bett geht, dass er keine Flasche mehr bekommt und so. Und es war dann so, dass wir dann zu ihm gesagt haben, abends, wenn er ins Bett geht, ja, du bekommst jetzt heute Nacht keine Flasche, aber nachts, wenn er dann wirklich wach wurde und schrie. Also ich habe das dann auch wirklich nervlich gar nicht geschafft,
das
selber durchzuziehen, weil ich selber auch so übermüdet und so fertig war, dass ich dann einfach gesagt habe, komm, und kriegst deine Flasche, dann bist du zufrieden, dann schläfst, der hat sich dann wirklich, der hat die getrunken, hat sich umgedreht und hat weitergeschlafen.
Ja, krass.
Und ja, jetzt letztendlich waren wir dann, also sag ich mal, haben wir diese Methode dann gezwungenermaßen angewendet, weil er dann eine Magen-Darm-Grippe bekommen hat und ja, einfach die Milch dann nicht vertragen hat und dann immer wieder gespuckt hat danach. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, das ist jetzt natürlich ein Grund für mich zu sagen, okay, du kriegst jetzt keine, auch wenn er die natürlich unbedingt will, weil ich wusste, dass es ihm danach nur noch schlechter geht. Und das waren wirklich, also wir haben das dann 2 Nächte lang gemacht, dass wir ihm dann auch wirklich die Milch verweigert haben, aus gesundheitlichen Gründen.
Ja.
Und das hat natürlich funktioniert. Also seitdem schläft er tatsächlich durch. Aber ich hätte mir tatsächlich auch lieber einen anderen Weg gewünscht, der einfach angenehmer für uns alle gewesen wäre.
Weil, dieses klassische Schlaftraining, ne, das nennt sich ja Färbern, also was ja auch bekannt ist durch das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen. Das, also eigentlich gehen alle Leute davon aus, dass Schlaftraining oder Schlafberatung das heißt. Das heißt es auf keinen Fall. Ich finde, ich verstehe, dass Eltern irgendwann an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich bin am Ende meiner Nerven, ich bin am Ende meiner Kraft, ich kann nicht mehr, das Baby muss jetzt schreien, ich kann einfach nicht mehr. Irgendwann kommt man zu dem Punkt vielleicht, ne, wenn es wirklich so alles so schwierig läuft. Und da wieder, ne, lieber präventiv, lieber irgendwie von Anfang an wissen, was ist altersgerecht, wo kann ich mein Kind unterstützen von Anfang an, wo kann ich am Tag einfach viel mehr auf die passende Routine achten. Das ist so viel leichter, auch wenn es vielleicht irgendwie in gewisser Weise einen einschränkt, weil man so ein bisschen mehr guckt, wie gesagt, zum Beispiel diesen Mittagsschlaf zu Hause zu etablieren und so. Und auf Übermüdung zu achten. Aber letztendlich ist es so viel schöner, als wenn man in so einer furchtbaren Situation ist, wie du gerade beschreibst, dass man einfach am Ende seiner Nerven ist und voll verzweifelt ist und dann nachts irgendwelche harschen, rigiden Sachen machen muss, was man eigentlich sich, wo es sich einfach nicht gut anfühlt.
Genau, ja, so sehe ich es auf jeden Fall auch.
Ja.
Jetzt fragt noch jemand anders, ob es für, also ob der Schlüssel zum Durchschlafen das selbstständige Einschlafen ist. Es gibt ja auch immer diese ewige Debatte, soll mein Kind selber einschlafen, soll ich dabei bleiben, Thema Einschlafbegleitung, wie siehst du da, wie stehst du dazu?
Ja, auch super gute Frage. Also das selbstständige Einschlafen ist tatsächlich ein Faktor, den ich auch für sehr wichtig halte. Und jetzt zum Beispiel in diesem Kurs, den ich habe für die ersten 3 Monate, da will ich genau das auch, oder will ich die Eltern dabei unterstützen oder dafür sensibilisieren, dass man das schon ganz früh auch ganz sanft mal dem Baby zeigen kann oder anbieten kann und unterstützen kann. Selbstständiges Einschlafen heißt ja im Grunde, dass es jetzt nicht an der Brust, an der Flasche einschläft, sondern einfach ohne diese klassische Assoziation trinken, schlafen einschläft. Und das ist vor allem für dieses nächtliche Aufwachen tatsächlich sehr förderlich, wenn das Baby das auch kann. Ne? Das ist jetzt auch wieder total altersabhängig. Am Anfang ist es total normal, dass die auch an der Brust oder an der Flasche einschlafen. Die sind einfach wahnsinnig schläfrig am Anfang. Aber selbstständiges Einschlafen ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich sehr viel von, also nicht von halte, aber wo ich auf jeden Fall in die Richtung begleiten würde, dass man da probiert, auf jeden Fall diese Trink-Schlaf-Assoziation, dass man die unterbricht. Oder dass man die durch so eine kurze Wachphase trennt.
Und würdest du dann sagen, dass man dann besser trotzdem im Zimmer mit dem Kind bleibt, wenn es einschläft gerade? Also wenn man zum Beispiel dann hinlegt zum Schlafen, dass man im Zimmer bleibt oder dass man rausgeht?
Also wenn das Kind... Also man sollte dem Kind immer die Möglichkeit geben oder dem Baby, auch wieder da total altersabhängig, aber die meisten Babys finden sogar selbstständig in Schlaf und dann darf man das auch mal lassen. Also wenn das Baby weint oder so, ist das eine andere Sache. Dann dabei bleiben, unterstützen, nochmal rausnehmen, vielleicht nochmal irgendwie gucken, woran kann die Unruhe liegen. Aber grundsätzlich, wenn ein Baby oder wenn ein Kind im Bettchen liegt und sich gerade auf den Schlaf vorbereitet und auch mal vielleicht oder Geräusche und sich rumdreht und so. Das sind halt alles typische Einschlafmethoden, ne, die die Kleinen auch einfach entwickeln. Wir legen uns ja auch nicht ins Bett und sind in einer Sekunde weg, sondern wir lesen halt noch was oder wir denken nach, reden mit unserem Partner, wie auch immer. Also man darf jetzt nicht verlangen, dass man legt das Baby ins Bett und es schläft ein, sondern gib dem Baby Zeit. Und wenn du als Eltern dann daneben stehst und das Baby anstarrst und wartest, dass es einschläft und sagst, warum schläfst du denn nicht? Schatzlein, schlaf doch. Das lenkt ja auch ab. Ne? Also man darf auch ruhig so einfach überlegen, mein Baby liegt gerade im Bett und es ist jetzt nicht am Weinen. Es macht komische Geräusche, es dreht sich. Ich lasse es einfach mal einen Moment. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch, das zu verstehen, dass man dem Baby auch ruhig die Zeit geben darf. Wenn es weint, ist es eine andere Sache. Aber wenn es erstmal nicht weinend da irgendwie sich so ein bisschen vor den Schlaf vorbereitet, dann einfach ruhig auch lassen und auch ruhig mal rausgehen. Warum denn nicht? Ja, du bist ja auch eine Ablenkung fürs Baby. Das ist ja auch stimulierend, wenn die Mama daneben steht. Insofern, wenn es nicht weint, ja.
Genau, ja, so haben wir es tatsächlich auch immer gemacht. Also wir sind meistens, dann haben wir ihn hingelegt und ja klar, das hat sich natürlich auch über die Zeit immer mal wieder verändert. Jetzt mittlerweile lesen wir ihm eine Geschichte vor oder klar, singen stimmt, noch was oder so. Aber dann gehen wir meistens, also versuchen wir auch meistens rauszugehen. Super. Und dann bleiben wir meistens kurz noch an der Tür stehen erstmal, weil meistens, wenn er nicht möchte, dass wir rausgehen, dann sagt er das mittlerweile auch und sagt dann, bitte komm zurück oder so. Und dann gehen wir auch direkt wieder rein. Und wenn er dann aber zufrieden ist und nichts sagt oder nicht anfängt zu weinen oder so, dann gehen wir dann meistens halt ins Wohnzimmer, wo auch immer wir uns dann aufhalten und hören ihn dann ja nur übers Babyfon. Und dann ist es auch total lustig, dass unser Kleiner dann auch mittlerweile, der singt dann auch abends.
Ja,
so, wo ich das auch immer total so nett finde irgendwie. Und dann denke ich mir auch, warum soll ich da jetzt reinrennen und das stören?
Ja, toll, also, super.
Solange er...
Das hört sich echt so an, als hättest du da ganz viel intuitiv, also machst du genauso, wie ich es auch immer rate. Einfach, und das ist so eine wunderschöne Fähigkeit, wenn die Kleinen einfach selber zur Ruhe kommen und selber nochmal den Tag, ich meine, dein Kleiner ist in dem Alter, wo er sich schon äußern kann, viel erlebt, viel irgendwie verarbeitet und das auch äußern kann und dann einfach so mit einem Liedchen singen, kommt er dann in den Schlaf. Wie schön bitte, wie wunderschön, was für eine wahnsinnig tolle Fähigkeit, sich selbst einfach so runterzuholen. Also sowas zu fördern ist doch toll.
Ja, eben, genau. Das
ist doch eine Kompetenz fürs Leben eigentlich, muss man sagen.
Ja, genau. Und ich denke mir halt irgendwie, wenn er mich braucht, dann will er sich bemerkbar machen.
Na klar.
Und dann bin ich ja auch jederzeit, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich da meine Sachen packe und irgendwie Party machen gehe, sondern ich bin ja dann im Haus und kriege das mit.
Ja, total.
Also und ich bin ja auch dann innerhalb von Sekunden wieder bei ihm. Also ich glaube nicht, dass er sich dann auch vernachlässigt fühlt, wenn er jetzt 2 Sekunden warten muss, bis Mama wieder da ist.
Nein, ach. Natürlich. Und also das, was ich auch immer sage, altersabhängig, ne? Also in so einem Alter, wo dein Kleiner ist, da kann man ja auch mit dem reden. Und genau wie du auch sagst, zu sagen, so, wir gehen jetzt raus, schlaf schön, mein kleiner Schatz, und dann, wir kommen ja auch wieder, wenn du uns rufst. Das ist alles so, in dem Alter ist das auch wirklich sehr viel leichter. Es geht ja, also die meisten Mamas kommen ja zu mir, wo die Kinder so 8, 9 Monate alt sind. Auch manchmal mit 14 Monate alten Babys, das ist das alles noch nicht so leicht, weil man auch noch gar nicht mit denen kommunizieren kann. Das macht ja einen riesen Unterschied.
Auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Genau, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage von meiner Community. Braucht das Baby beim Schlafen ein Nachtlicht?
Ah, super gute Frage. Ich kann mal wieder meine Lieblingsantwort sagen. Sehr altersabhängig. Also, vor dem 2. Geburtstag oder um den 2. Geburtstag herum entwickeln die Kleinen tatsächlich so eine Fantasie auch, dass sie so auch Angst entwickeln können in Bezug auf Monster oder Gespenster oder so. Und dann ist für manche Babys ist so ein Nachtlicht hilfreich, wirklich, weil sie dann so ein bisschen sehen, dass da kein Monster ist. Aber vorher würde ich davon tatsächlich abraten, weil auch wenig Licht, auch so ein ganz sanftes Nachtlicht ist nicht so förderlich für die Melatoninentwicklung. Und zwar, das ist wieder dieses Dunkelheit. Also Dunkelheit, ein dunkler Raum ist einfach eine ideale Schlafumgebung. und unterstützt auch die Melatonin-Produktion. Und alles andere kann einmal dazu führen, dass das Baby einfach abgelenkt ist und irgendwie Sachen sieht, also wenn es noch kleiner ist, und einfach die Umgebung sieht und das spannender findet und dann nicht in den Schlaf findet oder so. Also vor dem zweiten Geburtstag ist es besser, da gar nichts zu machen. Wenn es startet mit dem, ich habe Angst, irgendwie, da ist was oder so, dann ist ein Nachtlicht super.
Macht voll Sinn. Das ist tatsächlich was, wir hatten immer ein Nachtlicht, weil irgendwie hatte ich das so irgendwie in Erinnerung, dass ich das als Kind hatte, aber natürlich kann ich mich nicht an meine ersten zwei Lebensjahre erinnern.
Das wäre mal interessant, jetzt zu wissen, was du vorher hattest.
Müsste ich mal meine Eltern fragen, ob ich das auch schon von Anfang an hatte. Aber prinzipiell konnte ich mich daran erinnern, dass wir das hatten, und dann habe ich einfach irgendwie entschieden, dass mein Sohn das auch kriegt, aber es war dann natürlich auch praktisch, gerade wenn er dann, als er bei uns im Zimmer noch geschlafen hat, der hat das erste Lebensjahr komplett bei uns geschlafen, da war es halt immer so, dass wir dieses Nachtlicht anhatten, und wenn wir dann ins Bett gegangen sind, weil wir natürlich immer später ins Bett sind als er, sind wir dann halt reingekommen und standen halt nicht im komplett dunklen Zimmer, sondern konnten uns so ein bisschen orientieren, kein Licht anmachen und so. Das war halt eher so ein praktischer Grund auch. Aber ich glaube schon, dass tatsächlich diese Dunkelheit, wie du sagst, das ist ja dann auch in gewisser Weise medizinisch bewiesen oder belegt.
Belegt, genau.
Und das macht auf jeden Fall dann total Sinn, finde ich.
Also da auch wieder, ne, also wenn dein Baby keine Probleme hat, wenn es gut schläft, dann go for it, ne? Also dann veränder jetzt nichts, ne? Also wenn du sagst, warum sagt die das jetzt? Das ist doch alles super bei uns. Es geht ja eher darum, ich bin ja immer für die ich bin ja immer für die Mamas da, für die Eltern da, die Probleme haben. Und dann würde ich sagen, mach das lieber nicht, das könnte es noch erschweren. Es gibt immer kleine Mäuse, die von Anfang an Bombe schlafen und irgendwie überhaupt nichts stört. Das ist einfach wirklich wichtig, ne? Das ist jetzt primär für die Babys, die Schwierigkeiten haben. Da probieren wir einfach alle Umstände so zu schaffen, dass es nichts ablenkend und nichts störend ist und dass da ideal unterstützt wird zum Schlafen. Für manche ist es egal. Aber vielleicht mit diesem Licht ist auch noch interessant, also dieses blaue Licht zum Beispiel von Bildschirm oder so oder vom Handy. Man kennt das ja auch selber, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, man soll ja eine Stunde vorm Schlafen gehen eigentlich nicht mehr aufs Handy gucken. Finde ich unglaublich schwer für mich zu realisieren.
Geht mir auch so, ja.
Aber
ich versuche es auch immer wieder.
Weiß man ja so aus Untersuchungen und gibt es ja auch von den Handyherstellern so Bemühungen, dass das Licht dann so eine andere Farbqualität kriegt, ne, abends. Man kann das noch so einstellen. Aber so wirklich, wirklich gut ist das definitiv nicht. Und man sollte es probieren, das zu reduzieren vorm Schlafengehen. Das einzige Licht, was nicht das den Melatoninspiegel senkt, beziehungsweise dieses beruhigende, also blaues Licht ist halt dieses, was so ein bisschen aufputscht und wach macht und einfach dem Kopf signalisiert oder dem Gehirn signalisiert, es ist Tag, sei wach. Das einzige Licht, was das nicht unterstützt oder was nicht problematisch ist für diese Melatoninentwicklung, ist das rote Licht. Und das ist eigentlich auch nachvollziehbar, weil unsere Vorfahren, die hatten Feuer oder das Feuerlicht ist ja auch rotes Licht, und das ist halt, dieses Licht stimuliert nicht das Gehirn. Und das heißt, man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, im Schlafzimmer mache ich eine rote Glühlampe in unser Licht, weil dieses Licht nicht hinderlich ist für die Melatoninausschüttung. Das ist vielleicht in der ersten Zeit, ne, wenn du sagst, du brauchst ein Licht, weil das Baby irgendwie, wenn wir später ins Zimmer gehen, dann will ich da nicht im Dunkeln tappen, dann kann man das machen, wenn das Baby Schwierigkeiten hat oder aufwacht oder dann Schwierigkeiten wieder in den Schlaf findet oder so. Dann ist dieses rote Licht ist das einzige Licht, was nicht hinderlich ist.
Spannend. Also war mir nicht so bewusst, dass man da, also das mit dem blauen Licht vom Handy, wusste ich jetzt, das war mir bekannt, aber ich habe dann halt jetzt eher so an, ich sag mal, normale Glühbirnen gedacht, die dieses eher gelbliche Licht ausstrahlen.
Nee, das ist wirklich das einzige Licht, was Melatoninausschüttung nicht unterdrückt, ist das rote. Aber das ist sehr spannend. Ich finde das sofort mit der Erklärung interessant, ne? Diese Vorfahren, die Da war das ist das natürliche Licht.
Man könnte theoretisch auch einfach eine Kerze aufstellen.
Stimmt, sehr gut.
Man muss ja nur aufpassen, dass es sicher ist, dass sich das Haus am Ende abfackelt.
Also lieber nicht machen, lieber nicht.
Lieber eine rote Glühbirne.
Aber von der Idee her genau richtig.
Ja. Genau. Erstmal ja schon mal vielen, vielen Dank für diese ganzen wundervollen Tipps. Das ist, ich finde das Thema echt super, super spannend. Und ich finde es auch wahnsinnig spannend, was du daraus gemacht hast. Für alle die jetzt mehr von dir erfahren möchten oder noch mehr über das Thema Babyschlaf lernen möchten oder vielleicht auch ein, ich sag mal, Baby haben, was einfach nicht so gut schläft, wie können sie zu dir Kontakt aufnehmen? Welche Hilfestellungen kannst du diesen Müttern geben, die vielleicht verzweifelt sind?
Also wirklich, also erstmal diese Verzweiflung kann ich ja so, so gut nachvollziehen, weil ich sie selber hatte und ich bin da auch immer sehr emotional und kann das sehr gut nachvollziehen. Und leider bin ich momentan mit zwei kleinen Mäusen nicht in der Lage, dieses 1-zu-1-Coaching anzubieten, was ich noch gemacht habe, als ich halt schwanger war mit der zweiten. Das war zwar super, also es war wirklich eine wunderschöne Zeit und es ist auch, ich finde, es gibt nichts Erfüllenderes als Mamas zu helfen, die in der gleichen Situation sind, wie man selber war, wo man sich dann, wo man einfach weiß, was für einen Unterschied es macht, da rauszukommen. Es ist leider jetzt trotzdem so, dass ich keine 1-zu-1-Coaching bieten kann, weil ich einfach zeitlich da so, einfach so eingespannt bin. Ich habe ja jetzt vor einem Monat meinen Online-Babyschlafkurs gelauncht. Und zwar, das ist aber für die ersten drei Lebensmonate, für die Neugeborenenphase, weil ich halt so sehr davon überzeugt bin, dass dieses Präventive, dieses von Anfang an das ganze Große im Blick zu haben, dass das einfach diesen richtig großen Unterschied macht. Und das habe ich auch in meinen Coachings gemerkt. Wirklich, wenn mich Leute angeschrieben haben, so mein Baby ist 2 Monate alt, dann bin ich in die Luft gesprungen, weil ich dachte so, yeah, da kann ich wirklich super gut helfen einfach. Da können wir so richtig gut starten. Und es ist halt so viel schwerer, wenn die Leute mit 8, 9 Monaten oder 14 Monaten oder so zu mir kommen, dann ist es halt ein wahnsinnig langer Prozess, was ja auch okay ist und auch sein darf. Aber es ist halt, ja, und daher habe ich einfach dann gesagt, ich möchte diesen Kurs aufbauen. Den gibt es. Also wenn jemand ein Baby hat, das bis zu 12 Wochen alt ist oder wenn jemand schwanger ist und sich mit dem Thema schon mal ein bisschen auseinandersetzen will, dann ist das der richtige Kurs. Ich werde auch in Zukunft weitere Kurse und hoffentlich auch wieder 1-zu-1-Coachings anbieten. Momentan leider nicht. Also wenn man Interesse hat, dass einfach, wenn Mamas auch mit älteren Kindern da irgendwie mehr erfahren wollen, ich habe eine Webseite kinderbaby.de.
Das packen wir auch nochmal alles in die Shownotes, dass man das auch super, dann genau, anklicken kann.
Genau, da wird sich auch viel entwickeln. Ich plane jetzt Podcast-Folgen auch viel mehr zum Thema Schlaf zu machen. Ich bin bei Instagram recht aktiv momentan, bei Facebook so lala. Also eigentlich auf den üblichen Kanälen bin ich aktiv und da findet man mich auch überall unter Kingababy. Ja, und also es wird sich jetzt noch sehr viel tun. Ich werde auch Blogartikel viel mehr zum Thema Schlafen machen. So, das wird jetzt peu à peu, wenn meine zweite Maus auch in der Kita ist, werde ich auch wieder viel mehr reingehen können in das Thema. Jetzt mache ich halt wirklich so das Nötigste, was halt geht neben 2 kleinen Mäusen und freue mich aber total darauf, wenn ich wieder all in gehen kann. Das wird toll.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das da gibt es sicherlich ganz, ganz, ganz viele Mütter, die nur darauf warten, dass du diese Inhalte veröffentlichst. Weil das, was ich bis jetzt schon, also heute in unserem Gespräch gehört habe, finde ich schon super, super hilfreich. Und ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Themen und ganz, ganz viele andere wichtige Dinge, die man beachten kann und für sich mit integrieren kann in den Alltag. Und
total, total. Allerdings finde ich es auch echt nochmal wichtig zu sagen, also ich weiß auch, dass das nicht für jede Mama der Ansatz ist. Ne? Also ich finde es auch vollkommen okay und natürlich, also ich meine, wir sind alle unterschiedlich und so soll auch jede Mama für sich entscheiden, wenn manche Mamas sagen so, ich will da komplett ohne irgendwie, ohne Tipps oder irgendwie so Strategien rangehen und ich will das einfach intuitiv machen und damit gut laufen und nicht total überfordert sind und unglücklich und das Baby unglücklich und gar nicht zur Ruhe kommen, dann ist das doch super, ne? Also ich spreche die an, die so waren wie ich und sagen, das kann nicht sein, ich bin unglücklich, mein Kind ist unglücklich, das hier läuft irgendwas falsch, irgendwie muss ich mein Kind unterstützen, wie mache ich das? Und genau für die Mamas will ich da sein, die einfach sagen so, ja, ey, es geht irgendwie gerade nicht so. Es kann nicht so weitergehen. Für alle anderen, ich freue mich für euch, dass ihr es nicht braucht. Das ist wunderschön, dass ihr einen Weg gefunden habt. Und auch wenn das Baby halt nicht durchschläft, wenn es einen nicht stört, was soll's, ne? Ich will den Mamas helfen, die sagen so, ich bin am Ende. Mhm. Für die möchte ich da sein, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Und genau in dieser Situation war ich ja auch, dass man echt so denkt so, wie, keiner kann mir helfen? Alle haben mir gesagt, ich weiß es noch so gut, 2015, als ich frisch gebackene Mama war, dass Hebammen, ich habe mit sehr, sehr vielen Hebammen gesprochen, ich habe mit sehr, sehr vielen anderen Mamas gesprochen. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, da musst du halt durch. Und das fand ich so schrecklich. Das fand ich so schrecklich, weil ich gedacht habe, nein, das ist nicht gut, für kein Gut. Und das kann nicht normal sein. Ja. Und daher, also es ist halt so ein Herzensanliegen einfach.
Ich finde es so schön, dass du da.
Das nicht so geht.
Ich finde es so schön, dass du dich da so auf dein Gefühl verlassen hast und wirklich da nachgehakt hast und da nochmal reingegangen bist.
Zum Glück.
Und dich nicht einfach
davon.
Ich bin
so dankbar dafür.
Ja, dass du dich nicht davon einfach hast abspeisen lassen, sag ich mal, mit dieser Antwort und irgendwie versucht hast, damit klarzukommen, sondern wirklich versucht hast, was zu ändern. Und ich glaube immer, das trifft viele Situationen im Leben. Ich glaube, wenn man unzufrieden ist oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dann ist die Zeit, wo man wirklich schauen soll, dass man eine Lösung findet oder dass man eine Veränderung anstößt.
Absolut.
Und bei allen Dingen, die gut funktionieren, sage ich immer, never change a running system.
Ja, total.
Also,
bin ich halt auch überzeugt von. Absolut, richtig.
Genau, und ich finde, das trifft auf jeden Fall auf ganz, ganz viele Lebenssituationen zu und natürlich eben auch auf den Babyschlaf und finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Ja, finde ich auch.
Hast du zum Abschluss noch vielleicht einen Buchtipp, irgendwas, was du empfehlen kannst?
Oh ja, natürlich.
Zum Thema Schlafen.
Ja, also mein Buch, was mir so die Tore geöffnet hat zu diesem ganzen Thema, ist die wunderbare Tracy Hawkes mit Der Babyflüsterer. Es ist ein Buch, was gar nicht so bekannt ist, aber das ist meine Bibel. Ich liebe sie. Tracy Hawkes ist eine amerikanische Hebamme, leider schon verstorben. Aber die hat diese ganze Idee von, wie kann ich mein Baby von Anfang an wundervoll unterstützen und genau auf die Bedürfnisse eingehen und was darf ich da alles lernen, was der Babyschlaf mit sich bringt. Das hat sie, das hat sie perfektioniert und Das ist eine große Inspiration für mich heute noch. Also ich finde die fantastisch.
Wunderschön.
Genau, Tracy Hawk.
Kannte ich jetzt auch noch nicht. Verlinke ich aber auch auf jeden Fall in den Shownotes, sodass meine Hörer sich da weiter Inspiration und Wissen aneignen können.
Und super gerne.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die
sehr
Zeit
gerne
genommen hast.
Das war schön.
Ja, ich fand es auch super, super schön. Und danke auch für all deine tollen Tipps. Und ja, ich hoffe, dass meine Zuhörerinnen jetzt zukünftig auch in den Genuss eines angenehmen Babyschlafs kommen.
Das hoffe ich auch für alle. Und wenn nicht, dann probiere ich, soweit es geht, zu helfen. Halt leider jetzt nicht im 1:1, aber ich werde echt, mein Fokus ist jetzt darauf, viele Ressourcen einfach anzubieten, die man sich holen kann auf dem Blog und so. Und dann kann man vielleicht auch schon viele kleine Stellschrauben drehen und dann wird das auch gut. Und nicht vergessen, es ist halt vielleicht die ersten 2 Jahre könnten super anstrengend sein, aber es wird alles gut. Es wird alles gut. Und wenn halt nicht durch Tipps und Tricks durch von mir, dann durch die Zeit. Ne? Also einatmen, ausatmen, es wird alles gut.
Genau, und wenn man dann irgendwann ein 15-jähriges Pubertier zu Hause hat, dann wünscht man sich, dass sie vielleicht mal aus dem Bett rauskommen und nicht nur im Bett liegen.
Das ist auch, das ist ein gutes Bild, was man sich manchmal vor Augen rufen darf in solchen Situationen. Hilft nicht immer, aber manchmal hilft es ein bisschen mit Humor.
Ja,
genau.
Man muss es einfach mit Humor sehen.
Genau, manchmal hilft das auf jeden Fall.
Genau.
Sehr schön.
Ja,
vielen Dank,
liebe Jana. Dank. Und ich hoffe, dass auch meine Hörerinnen dass ihnen das weitergeholfen hat. Und wenn euch noch irgendwas dazu interessiert, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder wenn ihr irgendwelche Strategien habt, die für euch funktioniert haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare unter den Beitrag zu dieser Folge. Den findet ihr auf www.mamanehmer.de/ verliere schon meine Sprache, /36 für die 36. Folge. Und ja, da bin ich ganz gespannt zu hören, wie ihr so mit eurem Babyschlaf klarkommt. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge. Musik.